Wir erleben in der Tat, und du hast es gesagt, tektonische Verschiebungen der globalen politischen und ökonomischen Machtzentren. Wir sind in unserer deutschen politischen Diskussion zu sehr nach innen fokussiert. Ich finde, nur in der Politik und in der Demokratie müssen Meinungen, und zwar auch Unterschiede in den Meinungen, klar sein. Was nicht immer heißt, dass ich mit allem Recht habe. Das habe ich beileibe nicht, aber die Unterschiede müssen deutlich werden.
Jetzt haben wir im Moment eine Gemengelage, wo offenkundig die gesamte Journalistenszene unzufrieden ist mit der Regierung, also objektiv gesehen.
Wir haben so viele Chancen in diesem Land. Wir haben junge Leute, die bereit sind, was zu tun, anzupacken, Unternehmen zu gründen, tolle Sachen zu machen. Also ich finde, wir müssen mal wieder so ein bisschen Grundoptimismus in diesem Lande haben und einfach das zutrauen, dass es geht.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Wir treffen uns heute das sechste Mal. Podcast einfach mal machen. Heute aus Cadenabbia aus Italien. Wir waren 2-3 Tage hier mit der Programm- und Grundsatzkommission und haben über die neue CDU und über das neue Programm gesprochen. Deshalb exklusiv hier aus Italien ausnahmsweise auch nur ein Gesprächsgast, dafür einen besonderen Gesprächsgast, nämlich der Parteichef und Fraktionsvorsitzender der CDU Deutschlands. Herzlich willkommen, Friedrich Merz.
Vielen Dank, lieber Carsten Linnemann.
Du bist seit 1,5 Jahren jetzt Chef der Partei und der Fraktion. Hast du dir das so vorgestellt?
Ja. Ich kannte die Partei ja vorher nicht mehr in allen Facetten und nicht mehr auch alle Personen. Aber ich kannte die Bundestagsfraktion auch nicht mehr in allen Facetten, auch nicht alle Kolleginnen und Kollegen, die dort mittlerweile Abgeordnete geworden waren. Aber die Strukturen waren mir bekannt und ich wusste, dass es vor allen Dingen viel Arbeit ist.
Gibt es irgendetwas, was dich überrascht hat, wo du gar nicht mit gerechnet hast? Du warst schon mal in der Politik und wo du gedacht hast, mein Gott, was ist da denn passiert?
Es hat sich einiges verändert und das, was mir am meisten aufgefallen ist, ist Social Media. Das gab es in dieser Form, als ich 2009 ausgeschieden war, noch nicht. Ich habe beruflich damit eigentlich nicht arbeiten müssen. Mhm. Ich mache es jetzt natürlich, aber ich merke, dass es häufig zu Lasten der Qualität geht. Es muss schnell sein und dann wird es manchmal leider oberflächlich. Und was mir in dem Zusammenhang auffällt, und das beschwert mich, es herrscht zum Teil dort ein unglaublich ruppiger, zum Teil beleidigender Ton. Das kann ich persönlich aushalten, aber unserer Demokratie schadet das.
Ja, gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass Bilder heute wichtiger sind, je nachdem, was ein Politiker gerade macht, ob er Fahrrad fährt oder vielleicht auch mal sein Essen fotografiert. Spürst du das auch? Gab es damals mehr Entscheidungen, mehr Debatten in der Sache, wo dann auch drüber entschieden wurde, auch drüber gewählt wurde? Und spielen heute halt Bilder eine viel größere Rolle?
Bilder spielen eine große Rolle, haben in der Politik allerdings immer eine große Rolle gespielt. Die Menschen nehmen die Politik zunächst einmal über Bilder wahr. Mhm. Aber trotzdem ist natürlich richtig, dass wir heute auch Bilder sehr viel aus dem privaten Bereich sehen. Damit halte ich mich sehr zurück. Wir sehen eine viel schnellere Abfolge von Bildern. Wir haben noch weniger Privatsphäre als früher. Ja. Auch das muss man akzeptieren.
Ja. Politiker wollen sich ja auch menschlich machen durch solche Bilder. Was mir bei dir auffällt, und wir müssen ja auch hier ein ganz offenes Interview führen, dass man manchmal eine veröffentlichte Meinung über dich wahrnimmt, die eine andere ist, als wenn ich mit Menschen rede, die dich persönlich kennenlernen, auf Veranstaltungen, auf Großveranstaltungen, auf kleinen. Stimmt das, dass es da so eine Diskrepanz gibt? Wenn ja, was ist die Begründung?
Für mich gibt es keine Diskrepanz. Ich nehme mich in der öffentlichen Wahrnehmung genauso wahr wie in meinem privaten, persönlichen Umfeld. Aber es ist offensichtlich so, dass es diese Unterschiede in der Wahrnehmung großer Teile der Bevölkerung gibt. Ja, und das hängt natürlich mit auch dem politischen Gegner zusammen. Da werden Zerrbilder gezeichnet. Es hängt vielleicht damit zusammen, dass ich häufig, wenn ich Fernsehdiskussionen habe, aufmerksam zuhöre. Und wenn ich aufmerksam zuhöre, kein immer nur freundliches, lächelndes Gesicht mache, sondern Aufmerksamkeit mir häufig als ein bisschen Ernsthaftigkeit oder zu großer Ernst unterstellt wird. Ich meine das nicht so, ich höre meinem Gegenüber zu.
Mhm. Auf der anderen Seite bist du ja jemand, der das sagt, was er denkt. ist das heutzutage eine Gefahr? Ich meine, auf der einen Seite haben die Menschen eine Sehnsucht nach Klarheit und Politikern, die das sagen, was sie denken. Und auf der anderen Seite polarisiert man dann schnell. Ist das eine Problematik, mit der du jeden Tag konfrontiert bist?
Ja, das ist so. Das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen mit meinem persönlichen Sprachstil zusammen. Das hängt möglicherweise wiederum mit meiner beruflichen Tätigkeit zusammen. Ich bin halt in der juristischen Ausbildung und Erziehung gewöhnt worden, mich klar auszudrücken, auch Entscheidungen zu treffen. Das haben wir so gelernt. Das empfinden viele Menschen dann häufig als zu konfrontativ. Ich meine das gar nicht persönlich. Ich bin allerdings dann in den Sachfragen nach wohl getaner Abwägung klar. Mhm. Und das wird dann häufig als polarisierend empfunden. Ich finde, nur in der Politik und in der Demokratie müssen Meinungen, und zwar auch Unterschiede in den Meinungen, klar sein. Was nicht immer heißt, dass ich mit allem Recht habe. Das habe ich beileibe nicht, aber die Unterschiede müssen deutlich werden.
Jetzt bist du Jurist, hast in dem Bereich auch gearbeitet, bist dann in den Bundestag gegangen, dann wieder in die Wirtschaft, jetzt wieder zurück. Was gibt dir das? Spürst du da etwas, dass du sagst, Mensch, das tut eigentlich unserer Politik gut, dass es viel mehr Austausch gibt zwischen den Bereichen Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und was es nicht alles gibt um Politik?
Ja, ich finde, das habe ich aber immer schon so gesehen, das habe ich immer befürwortet. Wir brauchen mehr Austausch zwischen Politik, Wirtschaft. Du hast Kultur angesprochen, aber auch normalen, ganz normalen Berufen. Wir haben einen anhaltenden Trend zur Vollprofessionalisierung unserer Parlamente. Das geht runter bis in die Landtage. Wir sehen zu meinem großen Bedauern immer mehr Abgeordnete, die praktisch unmittelbar aus dem Hörsaal in den Plenarsaal kommen. Für manche ist der Deutsche Bundestag offenbar die willkommene Unterbrechung eines ohnehin schon lang andauernden Studiums. Das ist nicht gut. Der Deutsche Bundestag muss Berufsgruppen, Lebenserfahrungen unterschiedlichster Art repräsentieren. Mir geht das manchmal ein bisschen zu stromlinienförmig zu.
Was kann man da machen? Wir haben ja auch so ein paar Unikate bei uns. Der Karl-Josef Laumann, Schlosser von Hause aus. Man spürt das auch, wenn der redet. Der weiß einfach, wovon er redet. Wie könnte man das machen? Weil man hat ja doch viele Beamte auch im Bundestag. Auch verständlich, die können ja jederzeit auch wieder zurück, haben eine Absicherung, wenig Mittelständler. Wie könnte man das schaffen, dass man Menschen, die einen Berufsabschluss, Berufserfahrung und vielleicht noch in verschiedenen Bereichen unterwegs sind, in den Bundestag holt?
Du hast zu Recht Karl-Josef Laumann genannt. Wir beide kennen uns seit 45 Jahren. Wir sind schon mal zusammen auch im Bundestag gewesen. Er war sozialpolitischer Sprecher, als ich vor 20 Jahren schon mal Fraktionsvorsitzender war. Ich habe ihn immer sehr geschätzt, und zwar gar nicht mal wegen seiner Meinungen, das auch, aber wegen seiner Authentizität. Und Authentizität geht uns verloren, wenn wir solche Arbeitnehmervertreter nicht mehr im Bundestag haben. Ich werbe deswegen sehr dafür, dass wir gerade in der Arbeitnehmerschaft wieder um Mitglieder bemüht sind, dass wir Mitglieder gewinnen, auch für Mandate gewinnen, die aus dem ganz normalen Arbeitsleben kommen. Und darf uns in der deutschen Politik nicht verloren gehen. Die Akademisierung, und da spreche ich jetzt vielleicht sogar so ein bisschen gegen mich selbst, aber diese Vollakademisierung der Politik tut uns nicht gut. Die Mehrheit der Menschen arbeiten nicht in akademischen Berufen.
Ja. Wir sind hier am Kummer See, haben auch viel über das Thema Strukturen gesprochen. Was ich beobachte, es gibt eine Frage, die Meinungsinstitute immer stellen, die gar nicht so bekannt ist in der Öffentlichkeit, nämlich die Frage, welcher Partei trauen Sie am ehesten zu, die Probleme zu lösen? Jetzt haben wir im Moment eine Gemengelage, wo offenkundig die gesamte Journalistenszene unzufrieden ist mit der Regierung, also objektiv gesehen. Wir haben eine Situation, dass bei diesen Fragen die CDU vorne ist mit 13%. Danach kommen erst die anderen Parteien bei der Frage, welcher Partei trauen Sie zu, die Probleme zu lösen? Und 57% sagen keiner Partei.
Ja.
Was können wir da machen? Weil eine Politikverdrossenheit gibt es ja offenkundig nicht. Eher eine Politikerverdrossenheit.
Ich sehe es so wie du. Ich kenne die Zahlen und mich beschweren diese Zahlen sehr. Denn das ist eine Legitimationskrise der Demokratie. Wenn 57% einer Bevölkerung, und die Zahl gibt es schon relativ lange, wenn 57, und sie schwankt nur ganz wenig rauf und runter. wenn 57% der Bevölkerung der Politik schlechthin nicht mehr zutrauen, die Probleme unseres Landes zu lösen, dann muss man von einer ernsthaften Krise sprechen. Mhm. So, und das können wir nicht durch Lautstärke ausgleichen. Das können wir nur durch ganz harte Arbeit ausgleichen. Und du hast gerade gesagt, wir sind hier am Comer See in der Villa La Colina, die der Ferienort von Konrad Adenauer war. Die Adenauer Stiftung hat diesen Ort übernommen und führt ihn. Wir sind hierher gegangen, um uns mal Zeit zu nehmen, über Sachfragen zu sprechen. Da war kein Journalist dabei. Wir sind jetzt am dritten Tag hier, haben einen ganzen Tag, zwei halbe Tage intensiv gearbeitet. Das ist das Fundament dafür, dass wir auch wieder Zustimmung und Kompetenzzuordnung in der Bevölkerung bekommen. Dass die Bevölkerung das Gefühl hat, ja, diese CDU, die ist wirklich ernsthaft an der Arbeit. Die hat akzeptiert, dass 2021 die Bundestagswahl so ausgegangen, wie sie ausgegangen ist. Sie zieht daraus die richtigen Konsequenzen und sie versucht zurückzugewinnen, die Fähigkeit, den Menschen zu erklären, wie wir die Lage sehen und welche Konsequenzen wir daraus ziehen wollen.
Wie gehst du eigentlich persönlich mit der Situation um? Irgendwie hat man ja das Gefühl, man sagt ja immer so schön, alle Züge führen nach Rom, aber irgendwie, oder alle Wege führen nach Rom, und im Moment hat man das Gefühl, auf jedem Weg ist ein Zug und alle fahren irgendwie aufeinander zu. Also wir haben die Inflation, die Energiepreise, wir haben einen Krieg in Europa, der Wirtschaftsstandort Deutschland, die Industrie fährt zurück, Fachkräftemangel und vieles mehr. Wie gehst du damit um? Hat man da manchmal das Gefühl, mein Gott, das sind ja Herausforderungen, wie wollen wir das eigentlich schaffen?
Das Gefühl habe ich, wie viele andere Menschen in unserem Land vermutlich auch. Und deswegen ist ja zunächst einmal die wichtigste Aufgabe der Politik, ich sag's mal etwas salopp, Ordnung in das Chaos zu bringen. Und zwar auch in das Chaos der Wahrnehmung. Für sich selber Prioritäten zu setzen. Welches Problem ist das größte, das wir jetzt zuerst lösen müssen? Und welche anderen Probleme folgen danach und haben vielleicht noch ein bisschen Zeit? Diese Ordnung zu schaffen, ist die wichtigste Aufgabe in der Politik. Und deswegen empfehle ich Kolleginnen und Kollegen, nicht sofort in jeder Rede über Lösungen zu sprechen und nicht in die Kleinteiligkeit zu gehen, sondern zunächst einmal zu versuchen, das ganze Bild zu zeichnen. Ich glaube, wir müssen aus der Politik heraus viel, viel mehr erklären. Wir beide, du und ich, wir sind 12 Stunden, 14 Stunden am Tag mit nichts anderem beschäftigt. Der normale Arbeitnehmer, Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler in diesem Land beschäftigt sich 12 Stunden mit seinem Beruf und 10 Minuten mit Politik. Mhm. Und in den 10 Minuten muss der das Gefühl bekommen, die verstehen, worüber sie reden. Mhm. Ich glaube, das ist für uns zunächst einmal das Allerwichtigste. Und wir müssen erklären, erklären, erklären. Wir müssen selber sehr viel lesen. Wir müssen sehr viel mit Menschen sprechen. Wir müssen auch reisen. Wir müssen uns ein Bild machen, wie die Lage vor Ort ist. Und dann müssen wir daraus politische Schlussfolgerungen ziehen. Mhm. Das gibt dann auch Authentizität, Autorität, vielleicht auch Überzeugungskraft.
Ja. Ich würde ganz gerne auf ein Thema eingehen, was mich auch sehr beschäftigt. Und wäre es mal interessant, wie du das siehst. Wir erleben ja eine tektonische Verschiebung des Machtgefüges weltweit. Im Russlandkrieg, Russland eine Situation, wo wir gar nicht wissen, wie es in 10, 15 Jahren aussieht. Wir haben immer noch so einen Kim Jong-un, der Raketentests macht, so einen Xi Jinping, der einen weltweiten Machtanspruch nicht nur formuliert, sondern auch Macht umsetzt. Die Amerikaner, die nicht mehr Weltpolizei spielen, sondern nur noch ihre eigenen Interessen sehen. Und dazwischen ist Europa. Irgendwie hat man ja das Gefühl, ja, so kann man die Zukunft nicht erreichen, zumindest wenn man das sieht, wie sich Europa bei bestimmten Themen verhält. Was glaubst du, wie sieht diese Welt, dieses Machtgefüge in 50 Jahren aus?
Zunächst einmal müssen wir uns über die Ausgangslage verständigen. Wir erleben in der Tat, und du hast es gesagt, tektonische Verschiebungen der globalen politischen und ökonomischen Machtzentren. Wir sind in unserer deutschen politischen Diskussion zu sehr nach innen fokussiert. Wir sind auch in Europa zu sehr nach innen fokussiert, obwohl es in der europäischen Ebene schon ein bisschen besser geworden ist. Wir müssen die Welt da draußen mit wacheren Augen sehen und wir müssen sie sehen, so wie sie ist. Und deine Beschreibung teile ich. Allerdings, die Schlussfolgerung daraus kann ja nicht lauten, dass wir resignieren und aufgeben. Wir erleben ja nicht nur diese Verschiebungen zwischen den einzelnen Kontinenten, sondern wir erleben ja auch die Verschiebung weg aus der Demokratie hin zu autoritären Regimen. Selbst innerhalb der Europäischen Union wird von illiberaler Demokratie gesprochen, und zwar im positiven Sinne. Das heißt also, wir müssen zunächst einmal zwei Dinge tun. Wir müssen unsere Demokratie und Freiheit richtig einordnen und dann auch bereit sein zu verteidigen. Und so furchtbar es ist, aber der Ukraine-Krieg hat uns die Augen geöffnet, dass eben das nicht mehr alles selbstverständlich ist, was wir in den letzten 70 Jahren in Europa erlebt haben. Und das Zweite ist, wir müssen schauen, wer unsere Bündnispartner auf der Welt sind. Da würde ich aus der deutschen Sicht sagen, zuallererst die Europäer, vor allen Dingen diejenigen, die guten Willens sind. Und wir müssen in Europa vorankommen. Europa steht still im Augenblick. Wir müssen vorankommen. Viele Dinge sind ganz gut gelaufen. Mhm. Corona hat Europa gut gemacht. Mhm. Die Reaktion auf die Ukraine überwiegend gut und einvernehmlich in der Europäischen Union. Aber es muss jetzt weitergehen. Diese Europäische Union muss auch wettbewerbsfähig sein im internationalen ökonomischen Wettbewerb. Und dann müssen wir politisch selbstbewusster werden. Mhm. Wir müssen und den Anspruch haben, dass Europa gemeinsam ein großer Spieler ist auf der Welt, der auf Augenhöhe mit China, auf Augenhöhe mit Indien, auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten von Amerika Interessen wahrnimmt. Und ich glaube, das ist das entscheidende Wort. Wir müssen als Deutsche und als Europäer unsere Interessen definieren und wir müssen sie dann auch kraftvoll politisch wahrnehmen.
Absolut. Die letzten beiden Fragen. Der Podcast heißt Einfach mal machen. Irgendwie hat man das Gefühl, so ein bisschen, dass dieses Land verzagt ist. So eine gewisse Lethargie macht sich breit. Ich weiß nicht, ob das an Corona liegt oder an dem Umstand, dass der Staat Probleme in den letzten Jahren mit Geld zuschüttet und nicht mit Visionen, mit Überlegungen, wie man die Dinge auch wirklich lösen kann, nachhaltig und nicht nur kurzfristig. Wir hatten eine Situation Ende der 90er Jahre, da gab es, finde ich, so ein ähnliches Gefühlsleben. Da kam der Roman Herzog und hat im April diese bekannte Ruckrede gehalten. Wenn du diese Ruckrede halten müsstest, wie man diese Verzagtheit ad acta legt und der Eigenverantwortung beispielsweise wieder das Wort redet. Wo würdest du machen? Worauf würdest du hinweisen? Was wäre deine Idee?
Ich habe immer ein Beispiel im Kopf, das ist sehr trivial. Für uns Deutsche ist das Glas immer halb leer. Und ich bin in meinem Berufsleben sehr viel in Amerika gewesen und habe viele Freunde in Amerika. Und für die Amerikaner ist egal, wie schwierig die Lage ist, das Glas immer halb voll. Und ich finde, davon können wir uns noch ein bisschen abschneiden. Wir haben allen Grund zur Zuversicht. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen arbeiten, es wird Rückschläge geben. Es ist nicht alles super und nicht alles wirklich richtig gut, aber diese Europäische Union, dieses Europa, das so wie wir es heute haben, doch eine sensationelle Erfolgsgeschichte ist, muss weiterkommen, weitergehen. Und wir haben als Deutsche, wir sind 84 Millionen Einwohner, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben so viele Chancen in diesem Land. Wir haben junge Leute, die bereit sind, was zu tun, anzupacken, Unternehmen zu gründen, tolle Sachen zu machen. Also ich finde, wir müssen mal wieder so ein bisschen Grundoptimismus in diesem Lande haben und einfach das zutrauen, dass es geht. Ich bin doch mit meinem Alter jetzt nicht in die Politik zurückgekehrt, um zu erklären, was alles nicht geht. Ja. Ich möchte uns ein Stück weit motivieren, auch jüngere Menschen motivieren, bei uns mitzuarbeiten und sagen, wir packen das an und wir sind davon überzeugt, es geht. So, und das Zweite ist, ganz klar definieren, wo wir Stärken und wo wir Schwächen haben. Eine saubere Analyse dessen machen, was wir können und was wir nicht so gut können. Und dann in Schwächen arbeiten und die Stärken stärken. Und wenn wir das gut machen, glaube ich, haben wir alle Chancen. Dann werden uns unsere Kinder eines Tages sagen, das war eine schwierige Zeit für euch, das akzeptieren wir. Damals habt ihr wirklich große Probleme gehabt. Plötzlich Krieg, Corona, Finanzkrise gerade hinter euch. Aber ihr habt es richtig gemacht. Und das möchte ich von meinen Kindern in 10 Jahren gerne hören.
Super. Mit diesem Zukunftsoptimismus gehe ich in die letzte Frage. Das ist eine Frage, Friedrich, die ich wirklich immer stelle. Jetzt nicht nur im 6. Podcast. Was würdest du als Erstes machen, wenn du Bundeskanzler wärst?
Ich würde etwas machen, was wir hier in Cadenabia jetzt auch gemacht haben. Ich würde mich mal mit dem Team, das wir dann haben, für 1 oder 2 Tage zurückziehen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir eine gute persönliche Arbeits- und Gesprächsatmosphäre miteinander haben. Und wenn ich mir anschaue, was wir zurzeit in der gegenwärtigen Bundesregierung erleben, dann scheint es mir insbesondere daran zu fehlen. Dass es unterschiedliche Meinungen gibt, unterschiedliche Parteien in einer Koalition, ist alles normal. Aber eine Führungsmannschaft muss eine Mannschaft sein. Und das muss nicht nur Führung sein, das muss eine Mannschaft sein. Und deswegen ist für mich immer sehr wichtig, auch gerade jetzt in der CDU, auch in der Bundestagsfraktion, es braucht alles seine Zeit, aber man muss anfangen mit einem gemeinsamen guten Geist in der Zusammenarbeit. Und das heißt, man muss sich gegenseitig vertrauen. Und da kann man eine Menge erreichen.
Vielen Dank. Das war Friedrich Merz. Danke für das Gespräch. Und wir sehen und hören uns wieder wie immer im nächsten Monat. Schaltet ein oder hört zu auf den bekannten Spotify-Kanälen, aber auch auf YouTube. Wir haben immer mehr User und immer mehr Zuschauer und deswegen freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Alles Gute, Ihr Carsten Linnemann.
Das war Einfach mal machen. der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.